Wir beginnen die Sendung heute mit der Empörung über ein krasses Video.
Es gibt eine massive Welle der Kritik an diesem Video.
Pure Provokation. Rammsteins wilder Ritt durch die deutsche Geschichte.
Ja, das zieht sich ja auch durch diese gesamte Geschichte von Rammstein.
Keine Ahnung. Ich habe mir das Video nicht angeschaut und zwar bewusst nicht angeschaut.
Ich habe es mir jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Mal angeschaut und ich müsste eigentlich Schmerzensgeld bekommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
Wie ordnen Sie dieses Lied und dieses Video ein? Wie beurteilen Sie es?
Oh, ich weiß nicht so genau. Herr Nichelmann, das ist eher so ein Thema offenbar, was ja die männlichen Popkritiker angesprochen hat, dieses Ding mit diesem Rammstein. Es ist so, dass die Frauenrolle sich hier eigentlich eher in der Moderation erschöpft, nicht wahr?
So ist es tatsächlich. Dieses Video ist natürlich die pure Männlichkeit, der Schweiß trieft. Auch bei uns, denn wir haben uns dieses Video, das ja ihr alle wahrscheinlich auch schon gesehen habt und wenn nicht, könnt ihr es euch dann nach diesem Podcast anschauen oder kurz Pause machen und
oder
dann
halt
angucken.
Nicht.
Macht, was ihr wollt. Auf jeden Fall ist uns in der Debatte und um dieses ominöse Rammstein-Video aufgefallen, dass da ja eigentlich nur Männer drüber sprechen. Und wir wollten ja erörtern, woran liegt das? Und dann ist dir, Christina, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es in der Popkultur offensichtlich immer so ist, dass da nur Männer drüber sprechen. Und das wollen wir besprechen mit Martin Böttcher.
Ja, hallo, guten Tag.
Schön, unser einziger Gast heute, ein Mann. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, es ist mir eine Ehre, ehrlich gesagt.
Nee, wir haben auch noch Julia Friese eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Und? Möchtest du das sagen?
Die Achso, ich dachte, du sagst, dass wir Julia Friese eigentlich, also die meisten werden Julia Friese kennen, aber
Achso,
sie arbeitet.
Achso, ich könnte natürlich, ja, man könnte das Ganze richtig machen. Okay, mach du das, dann ergänzt du und sonst ergänze ich dann nochmal den Rest. Das stimmt, man muss natürlich sagen, wer Julia Friese ist.
Julia Friese schreibt unter anderem für die Welt und Welt am Sonntag, für den Musikexpress, für Spiegel Online und sie schüttelt den Kopf. Gar nicht mehr für die Welt, ist es vorbei?
Schneidet ihr das eigentlich?
Ja, dann, das können wir vielleicht rausschneiden. Was
wenn
ist denn
wenn
da?
Wir wollen,
vielleicht.
Je nachdem, vielleicht.
Ich schreibe für Spiegel Online, den Musikexpress, Galore, Zeit Online und so weiter.
Aber du warst bei der Welt mal.
Ja, lange.
Diviam Hoffmann ist außerdem da. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Stellvertretende Geschäftsführerin von Byte FM, einem Online-Musiksender. Außerdem schreibt sie für die Taz, sie arbeitet für den NDR, den WDR und auch den Deutschlandfunk und eben auch als Musikjournalistin. So, Martin Böttcher ist übrigens auch Musikjournalist, das hat mir vergessen zu erwähnen, aber das konnte man sich vielleicht auch denken. Und ich möchte noch kurz eins anmerken, weil natürlich ist uns jetzt nicht, dass nicht alle denken, wir sind komplett behumst. Natürlich ist uns schon vor viel längerer Zeit aufgefallen, dass der Popmusikjournalismus sehr, sehr männlich besetzt ist. Es ist jetzt auch keine wahnsinnig bahnbrechende Erkenntnis, aber wir haben eben dieses ganze Rammstein-Desaster oder diese große Aufregung nochmal zum Anlass genommen, weil es uns da krass aufgefallen ist, weil selbst in unserem Radio natürlich die Stimmen, die darüber sprachen, vor allem männlich waren und es glaube ich auch in den traditionellen Zeitungen genau nachgezählt eine weibliche Äußerung überhaupt dazu gab.
Hanna Lühmann in der Welt am Sonntag. Aber als wir angefangen haben hier zu reden, hat Julia Friese das erste Mal heute in diesem Raum zumindest den Kopf geschüttelt und gesagt, es stimmt überhaupt nicht, was wir hier erzählen. Oder habe ich das so nur falsch empfunden?
Ich meine, in der FAZ hätte auch eine Frau darüber geschrieben. Bin mir nicht 1000%ig sicher, aber ich meine irgendeine Maria hätte ich gelesen, als ich meine Recherche zu dem Video machte vor ein paar Tagen, als auch ich gefragt wurde, ob ich dazu was sagen möchte. Und ich dachte mir, nö, aber das hat jetzt gar keinen, ich kann jetzt keinen spektakulären Grund dafür angeben. Ich hatte einfach keine Zeit und auch nicht so wahnsinnig viel Lust auf das Thema.
Aber generell in der Popkultur, im Journalismus, im Reden über Musik, über all das, ist das für dich ein männlich dominiertes Feld, wie so viele andere auf diesem Planeten? Oder würdest du sagen, da sind wir eigentlich schon mega weit und da sprechen Frauen, Männer divers drüber?
Natürlich ist es ein männerdominiertes Feld, aber man muss da schon, glaube ich, ein bisschen differenzieren, es ist nämlich auch eine Generationsfrage, glaube ich, in erster Linie, weil mir fällt tatsächlich keine weibliche Musikmagazin-Chefredakteurin ein. Durch Recherchieren habe ich herausgefunden, es gab mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, wo es eine Doppelspitze bei der Spex gab, wo eine Wiebke Wetzger, die mir nicht bekannt ist, kurioserweise, dort mal Chefredakteurin war. Ansonsten wurden die ganzen Magazine immer von Männern geführt. Und ich kenne von weiblichen Musikjournalistinnen jenseits der 40 persönlich eine, was komisch ist, weil mein kompletter Freundeskreis aus Musikjournalisten besteht, wo ich aber sagen muss, dass ich sehr viele junge weibliche Musikjournalisten kenne oder Journalistinnen, sollte man dann fairerweise sagen. Und die sind in der Regel auch tatsächlich sogar jünger als ich. Da bin ich eigentlich eine von den Älteren. Also es ist eher eine jüngere Entwicklung, scheint mir. Oder was auch immer Wiebke Wetzgar heute macht. Wisst ihr, was die heute macht?
Nee, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, als die Specs eingestellt wurde, hat sie sich auch zu Wort geäußert. Und hat, glaube ich, gesagt, sie wurde da nicht fair behandelt letztendlich und wird auch immer in keinem Zusammenhang mit der Specs so genannt.
Und die macht ja heute, glaube ich, was ganz anderes. Daran liegt es. Illustratorin oder, ja.
Aber ist das nicht auch so, weil du gerade meintest, Julia, dass die alle so jung sind. Ist das nicht so, dass man, ja, die dann dabei bleiben, dass das dann doch wieder die Männer sind? Also klar, ich bin schon jenseits, also auf der bösen Seite der 40 sozusagen. Und bei mir, all diese Musikjournalisten, das sind Männer, ja. Und für mich hat das überhaupt nicht erstaunt, als das jetzt hier mit Rammstein so losging, dass da all die ich sowieso kenne, sich dazu geäußert haben und eigentlich das gesagt haben, was sie natürlich immer sagen. Also genauso wie ich ja auch. Ne? Mhm. Ich war ja da auch gerade eben zu hören. Ich habe natürlich auch das gesagt, was ich sonst immer sage. So machen wir das ja immer.
Wir Männer. Im Musikjournalismus.
Muss man sich vielleicht aber auch fragen, welche Medien wir jetzt angeguckt haben, wer darin schreibt. Und das sind ja auch etablierte Medien, wo dann vielleicht auch eher ältere Menschen schreiben. Und das sind dann wiederum eher Männer oder Männerperspektiven, die auch in dem Fall gefragt werden. Das wäre jetzt für mich vielleicht interessant.
Hättest du denn was gesagt zu dieser ganzen Rammstein-Aufregung? Weil da könnte man ja dann sonst auch den nächsten Generation Gap sehen, dass natürlich Rammstein gehört dann auch zu den alten Musikjournalisten.
Das war lakonisch elegant für diese Woche geklärt. Entschuldigung.
Nee, ich hätte keine Lust gehabt. Also ich wurde nicht gefragt und ich habe das mitbekommen natürlich mit dem Video wie auch nicht. Aber ich war unterwegs, ich habe es mir angeguckt, habe gedacht, bloß nicht schon wieder Rammstein. Ich weiß ganz genau, was in diesem Video passiert. Es wird mich nicht überraschen und ich werde auch die Perspektiven, die ich darüber lesen werde, werden mich nicht überraschen und haben sie dann auch nicht.
Ja genau, aber deswegen, wir bleiben echt an alle Hörerinnen und Hörer jetzt nicht die ganze Zeit bei diesem Rammstein-Ding hängen. Aber natürlich, das ist ja die Frage, wäre mal jemand auf die Idee gekommen, hätte man dich zum Beispiel angefragt und gesagt, kannst du bitte mal dieses Perspektiven und das, was Martin gesagt hat, dieses ganze immer gleiche Gucke auf die immer gleiche Band, die immer gleiche Perspektive bitte auflockern. Und dann hättest du dann gesagt, nee, ich habe keine Lust. Oder hättest du dann gesagt, cool, dann kann ich vielleicht auch irgendwie was da an der Stelle mal verändern.
Hätte ich mir total beitragen. Was aus der Nase ziehen müssen, okay. Um über Rammstein was anderes sagen zu können, weil ich finde diese Band wirklich auch sehr langweilig. Also ich finde das auch nicht, ich weiß, es soll provokant sein, aber ich finde es nicht provokant. Ich finde es einfach nur total lahm und unter aller Sau, mit was für Symboliken die arbeiten. Und das haben wir auch schon alle ganz oft gehört und gesagt und ist dann auch nicht was anderes.
Aber schön wäre es doch gewesen, wenn man mal gelesen hätte, ist langweilig.
Das stimmt, ja. Ja, ja, das stimmt.
Das ist doch dieses Ding. Oder da ist ja in diesem Video, wir bleiben doch noch ein bisschen, ja, okay, oder? Gut. Es ist so du spannend, darfst. Ich finde es spannend letztendlich. Da ist ja so eine Person of Color letztendlich, steht in diesem Video so im Mittelpunkt. Die einzige Frau oder die spielt die Germania. Genau. Aber wie interessant wäre das gewesen, mal Person of Color zu lesen oder zu hören, was die davon halt, dass auf einmal in so einem Rammstein-Video ein POC im Mittelpunkt steht.
Aber ist das nicht auch genau die Provokation, dass ja auch dort überhaupt gar keine Frauen mitspielen quasi und die einzige, die da mitspielt, ist dann ausgerechnet auch noch Person of Color, also um halt diese, ist das, könnte man ja auch schon wieder als Kritik lesen, also weil es ja schon so eine Überspitzung ist von wegen Benachteiligung, gesellschaftliche Benachteiligung von Minderheiten, obwohl die Frau ja keine Minderheit ist, außer im Musikjournalismus.
Ja, man kommt halt in diese Analyse-Sache rein, ne? Weil natürlich, das habe ich auch gehört, dass dann die Frage ist, ist sie sozusagen, wird sie als Token benutzt, dass sie einfach nur da ist, um nochmal irgendwie zu rechtfertigen, was ansonsten an Symbolik und so weiter dort gezeigt wird. Da würde ich mich auch nicht so richtig aus dem Fenster lehnen, aber dieses Männlichkeitsding, was ja mit Rammstein verbunden ist und das einfach zu durchbrechen durch mir ist echt wahnsinnig langweilig, hätte ich tatsächlich auch ganz schön gefunden. Ich meine, am Ende ist doch Popkritik genauso wie der Rest des Feuilletons einerseits was nach außen logischerweise geht, für die ganzen Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser und so weiter. Aber natürlich ist es ja auch immer so ein interner Austausch. Also ich meine, es antworten sich ja, glaube ich, von den ganzen erwähnten männlichen Musikjournalisten, die antworten sich auch mal ganz gerne gegenseitig. die schreiben gar nicht unbedingt nach außen. Und das zu durchbrechen durch, ey, spinnt ihr? Ich habe mal eine andere Meinung und die richtet sich vielleicht auch mal ans Publikum, weil die wissen noch nicht, was ich genau jetzt sagen werde. Das wäre doch eigentlich ganz zukunftsweisend.
Weil das ein generelles Problem des Musikjournalismus ist, weswegen der eigentlich auch gar nicht so populär ist und auch, glaube ich, was die Leserzahlen angeht. Na egal. Also man schreibt, es sind halt einfach Fans und Nerds, die sich gegenseitig schreiben und sich gegenseitig mit Thematiken auseinandersetzen, wo man auch manchmal nicht weiß, inwiefern interessiert es die Menschen da draußen eigentlich. Das sieht man am einfachsten eigentlich, wenn man sich Lesercharts und Redaktionscharts anguckt. Die sind meistens sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist ein nerdiges Hobby, was dann manchmal ein bisschen bezahlt wird. Oder?
Außer bei Rammstein, oder? Da sind ja unglaubliche, da sind unglaubliche Zugriffszahlen und Facebook-Zahlen, ja, und Kommentare und sowas, was wir Musikjournalisten, weiß ich nicht, wenn wir ein neues Album, egal wie spannend es ist, vorstellen, eigentlich nicht haben. Also ich kenne das immer nur, wenn ich mal für den Tagesspiegel zum Beispiel geschrieben habe oder so und fand tolle Bands oder tolle Musiker. Nicht ein einziger Kommentar. Und du stehst dann da und denkst so.
Und jetzt schreibt sogar Henrik M. Broder in der Welt über Rammstein und über dieses Video. Also der nicht verdächtig ist, eigentlich Musikjournalismus zu machen. Ne? Also es mischen sich Leute ein, die normalerweise nicht mal Musik schreiben. Ist ja auch ganz interessant.
Das kann ja auch interessant sein, tatsächlich ganz unironisch, wenn jetzt jemand mal, ich glaube, es hat irgendwo ein Historiker oder auch ein Kunsthistoriker mal geguckt, was ist da drin, was sind das für Symboliken und wie sind die aufbereitet. Das kann eine andere interessante Perspektive sein, worauf dann wieder andere Musikjournalisten geantwortet haben. Und da muss man sich dann schon fragen, inwiefern haben alle das alles mitgelesen und schreiben mit und machen sich Stichpunkte und lesen dann alle Texte. Nein, das machen nur wir.
Was macht denn diese Männlichkeit, Weiblichkeit im Musikjournalismus mit der Musik selbst? Weil ich nehme an, dass Plattenverlage, sowohl große als auch kleine, schon auch darauf achten, was Kritikerinnen und Kritiker schreiben und wie sich ihre Musik denn verkauft, oder ist es nicht so?
Die gucken alle gleich. Ja, klar ist das so. Wir sind super wichtig. We can make it or
ja,
break
aber
it.
In der Buchwelt ist es ja schon so, dass die Buchverlage schauen, was wird darüber geschrieben. In der Filmwelt ist es so, bei Musik offensichtlich nur so halb, oder?
Nee, auch, glaube ich. Aber es kommt auch da drauf an, welches Medium, welche Band und wie Mainstream ist es. Also, und wenn man sich wie viele von uns, glaube ich, eher auch mit eher nischigeren Themen beschäftigt oder ein bisschen abstrakterer Musik, die ein bisschen kompliziert ist und die sich vielleicht eh nicht so gut verkauft, dann sind auch die Labels einfach nur froh, wenn überhaupt jemand darüber schreibt.
Das heißt, wenn aber irgend so ein Nischenlabel mit einer Nischenmusik so ein Musikvideo produzieren würde, relativ teuer wahrscheinlich, aber ein Musikvideo mit diesen Symbolen, mit dieser ganzen Erzählung produzieren würde, würdet ihr dann als Musikjournalisten auch darauf aufspringen, würden wir dann hier sitzen und das machen, oder ist es einfach, weil Rammstein das macht und wenn Herbert Grönemeyer das machen würde, was irgend so jemand?
Habt ihr Yadu mitbekommen? Das war im Januar oder Februar und eine schwarze Deutsche, die auch so sehr militärisch in ihren Videos auftritt und auch so mit so faschistoider Ästhetik und so Geschichten. Ich fand das auch ziemlich gruselig und wurde jetzt nicht so viel besprochen. Es gab dazu Berichte, aber es ist halt nicht vergleichbar mit Rammstein und ich finde es ähnlich interessant und auch ähnlich provokant und auch ähnlich dann wiederum nicht so meins. Also.
Du hast ja gerade gefragt, wie sich Musik verändern würde, wenn vielleicht die Perspektiven auch anders wären. So habe ich dich zumindest in der Kürze verstanden. Das und stimmt. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich habe mich Julia Friese, deinen Text über Grönemeyer gelesen. Grönemeyer ist nicht wie Rammstein, aber auch, der gehört auch den ganzen alten Musikjournalisten, wenn ich ja seit, sie schreiben auch immer das Gleiche über den und der ist super populär. Und du hast aber in dem Text sehr wohl eine komplett neue Perspektive, die würde ich überhaupt nicht unbedingt weiblich beschreiben, sondern einfach jünger und distanzierter und trotzdem total nah dran an dem Typen, sodass ich die ganze Zeit dachte, natürlich, du hast mir quasi das Konzert in schriftlicher Form mit den richtigen Ausschnitten der seltsamen Geräusche und Bewegungen, die Grönemeyer so tut, wirklich einfach nahegebracht. Das ist fand ich super. Und das war echt erfrischend, weil natürlich wusste ich auch, ich muss vielleicht schon mal gerade wissen, wie Grönemeyer ja gerade drauf ist, aber ich war eben erfreut, dass es jemand geguckt und gesehen hat, der mir nicht in der alten Ehrfurcht jetzt nochmal und vor allem nur geschrieben für seine Kollegen erzählt, was jetzt gerade neu ist. Das fehlt wirklich und wenn es passiert, dass solche Perspektiven also kommen, dann in dem Fall vielleicht einfach von jüngeren Musikjournalisten, ist es ganz toll.
interessant, dass es dein Eindruck ist. Also ich habe eher das Gefühl, dass in der Musikjournalistenblase, wie auch immer, Herbert Grönemeyer gar nicht so gut wegkommt. Also weil das ist halt so, ja, der erfolgreichste deutsche Künstler und damit eigentlich auch so ein bisschen, also man tendiert schon eher dazu, einen bisschen ausgefalleneren Geschmack zu haben, außer den männlichen Helene Fischer oder so.
Das stimmt, aber bei Herbert Grönemeyer ist es trotzdem so richtig angegangen wird er ja eigentlich nicht. Also man ruckelt da nicht an diesem Nationalheiligtum irgendwie so. Man, erstens ist er ja ein Guter letztendlich in all dem, was er immer so sagt. Und zweitens gibt es ihn halt schon so lange. Aber eigentlich hätte der das natürlich auch mal verdient, dass man sich über den so ein bisschen lustig macht. Ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht, über diese Rolle, die wir Musikjournalisten so haben. Und ob wir noch so, wir sind ja, glaube ich, definitiv nicht mehr so wichtig, wie wir mal früher waren. Und in bestimmten Bereichen sind wir gar nicht mehr wichtig, zum Beispiel im Hip-Hop. Weil diese ganzen erfolgreichen Hip-Hop-Künstler, die haben allein auf Instagram mehr Leute, mehr Follower als Fernsehsender Zuschauer haben zum Teil. Ja. Die gehen dann auch nicht unbedingt mehr zu Interviews und die müssen sich auch keine provokanten Fragen gefallen lassen oder sowas, sondern die machen halt ihr eigenes Ding. Und da können wir uns dann echt nur so hinten anstellen. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir dann so auf so eine schönen Texte wie von Julia zum Beispiel so anspringen. Also wenn Texte anders sind und irgendwie uns unterhalten, dann das fehlt dem Musikjournalismus manchmal. Aber der muss sich auch eben besser verkaufen, so in dieser ganzen Aufmerksamkeitsblase, in der wir uns so befinden.
Wir rutschen ab in ein Gespräch über die Relevanz des Musikjournalismus an sich, oder?
Das stimmt, aber das macht ja nichts. Wir können ja auch mal kurz abrutschen. Habt ihr denn, ihr beiden denn, weil ihr vorhin oder vor allem du, Julia, so lässig gesagt hast, alle um mich rum sind sowieso Musikjournalisten und so weiter und es ist vor allem Generationending. Habt ihr denn, vielleicht weißt du was dazu, Divya Hoffmann, irgendwie ein Gefühl dazu, dass ihr euch durchsetzen müsst gegen genau diese alte Riege von männlichen Musikjournalisten, über die wir jetzt natürlich schon ausführlich gesprochen haben?
Also ich habe das Glück, dass ich viele von denen kennengelernt habe und die auch oft sehr nett sind. Also ich arbeite aber auch bei einem Radiosender, wo sich grundsätzlich Leute versammeln, also bei BeitFM, die Musik sehr schätzen, die Musikjournalismus sehr schätzen und die nett zueinander sind und dieses Team sehr schätzen. Und da arbeite ich mit Leuten zusammen, die sich eigentlich ganz gut verhalten. Ich habe natürlich in meinem Beruf auch schon negative Erfahrungen gemacht, aber die waren dann eher so von Künstlerseite vielleicht. Und die alten weißen Männer, die sonst noch meinen Beruf ausüben, die sind eher so ein bisschen supportive. Das hat dann oft mal so ein bisschen so eine gönnerhafte Art, wenn es schlimm kommt. Aber ja, also die wirklich seltsamen Erfahrungen mache ich dann eher auf Konzerten oder in den Interviews zum Beispiel.
Und die sehen wie aus, solche Erfahrungen?
Ich glaube, das ist das, was viele Frauen im Beruf machen, gerade zumal, wenn sie noch nicht so alt sind, dass sie halt einfach nicht ernst genommen werden. Also von Künstlern, von Managern, gerade wenn die Künstler etablierter sind, und das ist das, was ich eben schon meinte, wenn man sich eher mit Indie-Bands beschäftigt, dann sind die Typen auch cooler drauf, als wenn es jetzt irgendwie alte Gitarrenvirtuosen sind, die sowieso mit niemandem reden wollen.
Haben wir denn schon irgendwie so überhaupt einen Ansatz für die Erklärung, warum es so ist, das zumindest sehr lange und vielleicht ja auch immer noch, wenn wir sehen in Zukunft, dass das so ein männerdominiertes Feld ist? Also diese ganzen vielleicht plumpen Theorien mit dem Nerdtum, dass Jungs, zumindest in der Generation von Martin Böttcher und vielleicht auch anderen Anwesenden im Raum, dass es da noch so blöde aufgeteilt war, wer sammelt Platten, wer hat eine ganz krasse Meinung, die er jederzeit allen anderen erzählen muss. Sind es so Begründungen, warum dieses ganze Feld doch einigermaßen einseitig aufgestellt war und ist? Ich weiß immer noch nicht, ob wir schon ein Wahr draus machen können.
Es gibt ja... Ich rege mich eigentlich immer tierisch auf, gerade bei so Zeilen wie, warum Mann, also ein zweites N in Klammern, Platten sammeln. Und ich denke, ich sammle verdammt nochmal auch Platten, warum ist das so exotisch? Dann gibt es aber wiederum Fakten, Plattenmagazine werden mehrheitlich von Männern gelesen. Das ist nun mal so, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und ich habe schon häufiger überlegt, woran liegt das eigentlich, was ist der Grund? Was mir als einziges Beispiel eingefallen ist, dass es, wenn man Smalltalk-Situationen beobachtet, Männer am sehr häufig, ich würde fast sagen in 80% oder 70%, weiß ich nicht was, alles Schätzungen, immer über Fußball ins Gespräch kommen, also über ein Sachthema. Wohingegen Frauen seltener über Sachthemen ins Gespräch kommen, sondern eher über Befindlichkeiten. Das ist nicht schön, aber irgendwie scheint das ein soziokultureller Code zu sein, dass es halt irgendwie so funktioniert. Was es für Männer vielleicht deswegen notwendiger macht, bestimmte Fakten zu wissen, was für eine Frau, sofern sie sich denn nur unter ihresgleichen bewegt, vielleicht nicht so wichtig ist. Das ist meine einzige sehr schwache Erklärung für das Ganze. Wobei ich aber auch anmerken möchte, dass, weil mein Freundeskreis aus Musikjournalisten besteht, ich mich sehr wohl mit Männern als auch mit Frauen über Musik, Filme und Bücher unterhalte und es da eigentlich in meinem Umfeld, was nicht ganz querschnittsmäßig, deutschlandmäßig sein mag, definitiv nicht so ist.
Also ich kann nicht behaupten, dass ich mir Wissen anlese, oder um Smalltalk besser glänzen zu können. Das
nein,
wäre sehr
nein,
unterbewusst.
Nicht, ja, unterbewusst, auf jeden ja. Fall unterbewusst. Ja.
Also ich kann das immer nur von mir früher sagen und also ich glaube nach wie vor so, dass ich habe keine Zahlen über Musikjournalisten. Ich würde aber behaupten, dass da immer noch ein krasses Missverhältnis ist, auch wenn es natürlich weibliche Musikjournalisten gibt. Aber meiner Ansicht nach ist immer noch der Großteil und gerade bei den Älteren sowieso, das sind halt Männer. Und ich habe mir das so versucht zu erklären. Entweder sind die über ihre Band in den Musikjournalismus gekommen, weil die Band so scheiße war und irgendwann hat sie halt nicht mehr funktioniert und dann brauchst du ein zweites Standbein. Und was machst du dann? Schreibst über andere Bands. So. Und das wissen wir ja, Musiker sind ja auch ganz oft Männer und keine Frauen. Oder wirklich dieses Plattensammler-Ding, das kenne ich von früher. Die einzigen, die ich kannte, die Platten gesammelt haben, das waren früher Männer. Und die Frauen galten da eher immer so dann in bestimmten Szenen, egal in welcher Subkultur ich mich da rumgetrieben habe, die galten so als Anhängsel. Das heißt nicht, dass die Bands nicht auch gut fanden oder sowas oder so eine Lieblingsband hatten, aber die wollten sich nicht so in dieses Nerdmäßige so reinstoßen. Und ein paar von denen, die eben dann Platten gesammelt haben, die haben dann auch ihr Hobby zum Beruf gemacht und so. So erkläre ich mir das immer.
Ich finde diese Erklärung auch gar nicht, du hast sie so ein bisschen runtergemacht, die Erklärung mit dem Nerdtum und wo das herkommt. Ich finde die gar nicht so blöd, weil das trifft ja auch andere gesellschaftliche Bereiche zu. Also mir hat mal eine Musikerin gesagt, you can't be what you never see. Und so ist es. Also ich sehe auf Konzerten weniger Frauen, ich sehe auf den Bühnen weniger Frauen und das ist der Grund auch, warum sie weniger schnell ins Musikbusiness kommen. Und auch sozusagen wir weniger schnell in diesen Beruf. Es ändert sich natürlich, das haben wir schon festgestellt. Aber es dauert, bis quasi wir so ein bisschen nachwachsen vielleicht. Und es ist ja auch so, man identifiziert sich vielleicht eher mit Leuten, die einem ähnlich sind. Und das funktioniert ja auch ganz psychologisch manchmal übers Geschlecht. Und deswegen schreiben vielleicht Männer auch eher über Männer, weil sie erstmal denken, cool, mit denen habe ich was gemeinsam, mit denen, über die will ich jetzt reden. Dass sie genauso gut eine Band, wo auch Frauen drin sind, gut finden können, das ist wahrscheinlich auch klar. Aber es ist nicht so naheliegend und nicht so nett.
Vielleicht ist ja auch das, was deine These unterstützen würde, dass es sich auch verändert. Salva Humsi beispielsweise ist eine junge Instagrammerin, Influencerin, auch Radiomoderatorin beim RBB, die ja sehr, sehr viele Follower hat, sich auf Hip-Hop spezialisiert hat und eben dort über ihr Musikthema berichtet. Das ist jetzt kein klassischer Journalismus, aber sie erzählt Geschichten aus dem Musikbiz.
Total. Sie zeigt, wie das mit dem Musikjournalismus in Zukunft funktionieren kann. Also da bin ich auch immer, wenn ich sie sehe, nämlich total ratlos und denke, ach ja, genau, so könnte man das ja auch machen. Wieso schafft die das so gut?
Können wir das trotzdem nochmal so ein bisschen zusammenfassen, versuchen zumindest, weil wir haben ganz viel von diesen Dingen angedeutet, wenn man eben bei der Bestandsaufnahme feststellt, dass es zu wenig weibliche Stimmen in der Popkritik immer noch gibt. Was fehlt denn dann eigentlich genau? Also man könnte sie einfach so konstatieren und sagen, na ist halt dann so und es gibt ja schon einzelne Stimmen, aber wie würdet ihr das sehen? Wie verändern sich vielleicht doch Texte oder Haltungen? Werden die weniger, sind die einfach trotzdem dann auch weniger, ich sag dir, wie die Welt ist, im Feuilleton oder wo auch immer, wenn einer der großen Popkritiker sich herablässt, über etwas zu richten, würde sich das mit einer weiblichen Perspektive ändern?
Also ich glaube, dass Salva Humsi da ein gutes Beispiel für ist, dass also gerade wenn wir immer sagen, alles was wir machen stirbt, also wenn ich sage, der Musikjournalismus stirbt, dann meine ich Print und damit bin ich auch irgendwie viel zu spät auf ein sinkendes Schiff und denke, das müsste jetzt ewig so weitergehen. Aber da sieht man doch, dass sich das ja gerade eben ändert und dass man da vielleicht schon den richtigen Weg irgendwie angegangen ist. Was bei den Texten wiederum das Problem ist, wo ich manchmal denke, dass in den Texten halt sehr viel männliche Perspektive vorkommt. Also dass zum Beispiel, oh, in diesem Monat finden wir ausnahmsweise mal zwei Künstlerinnen gut, dann vergleichen wir die gleich miteinander, weil es ja so ein Exot ist, dass sie Frauen sind. Sowas ist schrecklich. Oder dass sehr viel auf die Attraktivität der Künstlerin gegangen wird, was bei einem Mann niemals gemacht wird. Dann ist die Schlagzeile irgendwie die dunkle Prinzessin und das ist dann gleich wieder negativ konnotiert. Wobei man sagen müsste, traurigerweise, wenn der dunkler Prinz stehen würde, wäre das gar nicht mal so krass negativ konnotiert. Also diese ganzen strukturellen Nachteile, die man im ganzen Leben hat, spiegeln sich natürlich auch sowohl in der Musik als auch im Musikjournalismus wieder. Klar, und aber ich glaube, dass sich da gerade eben jetzt im Musikjournalismus sehr viel danach gesucht wird. Also wie häufig ich Anfragen kriege mit der Begründung, wir brauchen noch eine Frau. Das ist so ein bisschen Positivsexismus. Ich profitiere davon, aber ich glaube, wer jetzt gerade das hört und die Frau ist und im besten Falle jung oder meinetwegen auch alt, perfekt, und ein bisschen was von Musik weiß, ich glaube, man tritt also eine Menge offene Türen ein.
Aber das kann ja natürlich trotzdem nur ein erster Schritt sein, ne? Weil insgesamt ist es ja eine sehr nicht oder eine wenig diverse Veranstaltung so. Also klar, jetzt haben wir noch die Frauen dann dazu, aber wir bleiben mehr oder weniger eine weiße Veranstaltung. Und viel wichtiger wäre das ja, dass man ganz viele andere Stimmen noch hört, ja, People of Color und queere Szene und sowas, das müsste sich da alles auch viel mehr widerspiegeln und dann würden wir, glaube ich, auch so ein bisschen noch mehr wegkommen von diesem rockistischen und dieses, ach geil, Band mit einem Frontmann, das ist richtige Musik, handgemachte richtige Musik mit so einem Drive und alles andere, das zählt gar nicht so viel und so und da würde man, glaube ich, dann über kurz oder lang wegkommen und aber ich glaube, das wird alles kommen. Das wird alles kommen. Salwa hat ja arabische Wurzeln und da deutet sich das ja schon an. Die kommt halt aus so einer Fanperspektive, aber ich, weil das vorhin hier so genannt wurde, für mich ist das eine Musikjournalistin. Sie selber sagt immer, sie ist eine Deutschrap-Journalistin, ne?
Wir werden sie
was ich ganz interessant finde.
Wir werden sie verlinken auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Aber Diviam, du sitzt ja als stellvertretende Chefin von Byte FM eigentlich ja auch da, wo du Leute einstellen kannst oder bestimmen kannst, wer bei euch im Programm was macht. Wie leicht oder schwer ist es denn für dich, Leute zu finden, die nicht weiß und männlich sind zum Beispiel? Wie hoch ist denn die Nachfrage von jungen Leuten? Oder
People
auch
of Color?
People of Color,
sehr wenig,
mit türkischem Hintergrund.
Ja, das ist leider sehr wenig. Wir müssen sie suchen.
Macht ihr das aktiv?
Nee. Sollten wir. Aber es ist auch bei Byte FM, das ist ein Sender, der sich sehr viel durch Ehrenamt finanziert und wir können die Leute dann mehr mit einer netten Arbeitsatmosphäre ködern, als damit groß Karriere zu machen. Das ist natürlich ein super Einstieg. Trotzdem will ich nicht Leuten unbedingt unbezahlte Arbeit immer andrehen. Dass ich möchte, dass genauso viele Frauen im Programm zu hören sind wie Männer, ist für mich selbstverständlich und wir arbeiten darauf hin, wie viele andere Sender auch.
Wie ist eure Quote gerade?
Habe ich die im Kopf? Nee.
Aber ist es eher so gefühlt 70-30 oder ist es 60-40 oder ist es 80-20?
Moderatorinnen und Moderatoren oder Hörer?
Nee, von den Leuten, die on air sind, ja.
Ach, kommt drauf an, welches Format. Also wir haben ja sehr viele auch so Nerd-Shows und das sind tatsächlich mehr Männer. Wenn es darum geht, eher ein Magazinformat zu präsentieren, sind wir wesentlich mehr Frauen.
Und insgesamt so? Also auf den ganzen Sender gesehen?
Schätzungsweise 65, 35. Ich finde, also ja, eben nochmal zu dem, was Martin und Julia gesagt haben, über die Beispiele, die du, Julia, gegeben hast, wie männlicher, in Anführungsstrichen, Musikjournalismus oft aussieht und was ich auch schon oft gelesen habe und was mir auch in meine Texte reinredigiert wird. Ich verstehe irgendwie nicht, warum Männer so schreiben müssen. Also ich weiß auch nicht, warum wir das, also ich möchte, dass wir weibliche Perspektiven bekommen, aber ich finde auch, dass Männer sich anders gebaren können. Dieses sehr lookistische, komm, wir beschreiben jetzt bei einer Künstlerin eher mal das Äußere als bei einem Künstler, da macht man es vielleicht nicht. Oder auch dieses Exotisierende, oder man muss immer darauf pochen, das hier ist jetzt eine Band, wo es eine Frau drauf, das ist was ganz Besonderes, aber es könnte auch selbstverständlich sein, dass in allen Musiken, die man bespricht, so viele Frauen drin sind wie Männer oder mehr oder so. Aber was ich halt oft auch die Erfahrung mache, ist irgendwie, hier, das ist eine Band, das ist eine Frau, dann besprich du das doch mal. Mhm. Ich denke, auch Männer können Frauen besprechen, das geht. Und es geht auch mit Respekt und Wertschätzung. Ja.
Aber Oder so, dass wenn eine Band nur aus Frauen besteht, das ist gleich eine Girlband. Mhm. Wo ich denke, nee, nein, Frauenband. Eine Girlband ist das Äquivalent zu einer Boyband. Das bedeutet, die sind speziell für Teenager generiert und tanzen zu Popmusik und sind so ein bisschen so als Ersatz Boyfriend-Girlfriend gedacht. Wenn ich aber nur Pop mache und nur eine Frauenband bin, bin ich nicht automatisch eine Girlband. Und das höre ich wiederum dann auch eher nicht von weiblichen Kollegen, sondern von männlichen Kollegen, wo ich dann auch sauer werde oder wo zum Beispiel gesagt wird, es ist ungewöhnlich, dass Frauen ihre eigene Musik produzieren können, weil die kennen sich nicht so gut mit dem Computer aus. Nicht so,
was? Das steht in Zeitungen und
nein, das steht nicht
Internet.
In Zeitungen, sowas erlebe ich teilweise in Gesprächsrunden.
Doch, das steht da aber manchmal auch drin.
Dann, von Menschen, die wohl meinen, aber...
Da merkst du so den Autor, wie er sich darüber wundert, dass irgendwie eine Frau ihr Album selber produziert hat oder sowas. Das spricht dann so zwischen den Zeilen irgendwie so daraus. Ne?
Ja, Frauen müssen immer gefragt werden, wer hat eigentlich deine Musik produziert, wer hat dein Video geschrieben, wer hat die Technik gemacht.
Martin, du bist ja schon, glaube ich, am längsten von uns allen im Journalismus vielleicht.
Ja.
Ist das eine Diskussion, die auch in den 90er Jahren schon geführt worden ist und in den 2000er? Oder ist es very new?
Nee, ist eine neue Diskussion, würde ich behaupten. Also seit ein paar Jahren natürlich ist sie da oder so, aber ich habe früher nie irgendwas gehört davon, dass jemand das thematisiert hat, dass da zu wenig Frauen zu sehen, zu lesen, zu hören sind.
Ja, und wenn, dann waren die Frauen eben genau diese ganzen, die rockigen Frauen, die sich da so durchgewurschtelt haben in diesem männlichen Business, oder? Also die dann, die vorhin schon kurz gesagt hast, also die dann vielleicht für einen Teil eines Genres kurz mal standen, aber die nicht die großen
genau,
Stimmen
die hatten
waren.
Dann, genau, da war dann Platz für eine Frau vielleicht und die hat dann da so eine Nische besetzt und so, aber die war dann wirklich die Ausnahme, die Regel bestätigt hat.
Ich meine, es passt natürlich, deswegen ist es ja auch nicht so ungewöhnlich, dass es sich jetzt ändert, weil das ja trotzdem auch eine journalistische Frage ist und wieso Medienhäuser ganz klein oder ganz groß oder wie auch immer aufgestellt sind. Das führen wir die Debatte parallel auch in anderen Bereichen und nicht nur im Musikjournalismus.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Divian Hoffmann von BeiteFM, Julia Friese von ganz vielen Magazinen und Martin Böttcher von Deutschlandfunk Kultur. Aus unserer Musikredaktion.
Und ihr könnt übrigens uns aber natürlich auch eure Meinung zu diesem ganzen Thema, das wir hier aufgegriffen haben und mit sehr vielen Perspektiven erörtert haben, schreiben
E-Mail, lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Richtig, und ihr könnt uns auch liken, was so viel heißt wie gerne mögen.
Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Ich bin Christine Watti.
Schönen Tag. Tschüss.
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 Ciao.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.